herzlich willkommen bei Zu Gast bei Grimm, die Show. Ja, die jetzt immer schon interessiert, wie eigentlich so das Leben von so einem Musiker ausschaut und was da alles so dazugehört, weil auf der Bühne steht, das ist ja nicht alles. Dann bist du in der heutigen Episode mal wieder genau richtig und nach dem Intro geht's los. Ja, also halb meine erste Podcast-Episode mit einer Musikerin und zwar der Edeltrauderei. Die Edeltraud und ich sind bei unserem Podcast ein bisschen erkältet, sage ich jetzt mal. Und zwischendurch echt eine total lustige Episode, weil wir einfach unsere Schneidspausen brauchen. Aber echt ein total cooler Podcast. Weil es einfach mega interessant ist, auch für mich so als Gitarrenspieler, wie so ein Leben von so einem Profimusiker ausschaut und was einfach alles dazugehört. Und dass halt eben nicht nur auf der Bühne stehst und dass du halt eben auch schauen musst, okay, wie machst du das und wie kriegst du das jetzt hier? Also ich habe das echt total spannend gefunden und die Edeltraut hat sich da fast eine Stunde mit Zeit genommen. Und ich mag jetzt gar nicht mehr lang vorwegreden, also gehen wir gleich mal in unserem Podcast rein und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mich heute sehr auf die Episode gefreut, die endlich zum Veröffentlichen, weil für mich ist das in München, weil ich bin da umgezogen, das habe ich ja verzeiht und es ist für mich nur so ein bisschen schwierig, so einen Podcast produzieren, deswegen ist die Episode, also unser Edeltraut und mein Podcast auch vorproduziert. Und also der ist ein bisschen aus der Konserve, weil ich muss noch schauen, wie ich das da in dem Wohnheim machen muss, einen Podcast produzieren. Das ist gar nicht einmal so leicht, weil da habe ich leider nicht so gut das WLAN. Und von dem her muss ich das alles noch testen, wie das da alles am besten hinhaut und dass ich mir da dann meine Gäste wieder in den Podcast einladen tue. Also habt so ein bisschen Verständnis, wenn jetzt da in nächster Zeit das ein bisschen unregelmäßig erscheint. Ich bin einfach noch Vollgas in der Probierphase, wie das alles am besten funktioniert. Aber jetzt endlich in unserem Podcast. So, schön, dass ihr so wieder alle eingeschalten habt. Ja, heute habe ich voll den coolen Gast bei mir im Podcast und zwar die Edeltrauterei. Die Edeltraut und ich sind ein bisschen krank von der Stimme. Das heißt, wir werden mal die eine oder andere Podcast-Pause machen zum tief durchschneizen und zum Tee trinken. Aber mich freut es erst einmal, Edeltraut, dass du heute zu mir gekommen bist.
Ja, mich freut es auch.
Gut, dann machst du es eigentlich schon wieder für die heutige Episode, dann gehen wir wieder auf.
Genau, schneiden wir mal wieder rund.
Nein, aber ohne Scheiß freue ich mich wirklich, dass du da bist und ich bin ja durch die aufmerksam geworden, beziehungsweise du bist auf mich aufmerksam geworden und zwar durch die Episode mit dem Horst Münzinger.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen über die bayerische Sprache geredet und wie man jetzt bei dir auch schon so ein bisschen hört, du redest ja auch ein bisschen bayerisch.
Ja, ein bisschen ist gut gesagt, aber ich meine, ich kann da anders, aber ich mag meistens nicht.
Das heißt, du bist eine Bayerin aus Überzeugung.
Ja, ich bin eigentlich nur Halbbayerin, weil meine Mama ist gar nicht aus Bayern, die ist aus dem Erzgebirge. Und da sage ich immer, die wollte halt eigentlich immer, dass ich Ski reden lerne, aber wie gesagt, so Ski wollte ich gar nicht reden lernen. Ich nehme lieber die Vatersprache Oberbayerisch, habe ich mir gedacht, weil das passt besser.
Ja, aber es ist auch eine richtig schöne Sprache, das Bayerisch.
Natürlich ist das eine schöne Sprache. Man hört ja immer wieder in den Umfragen, dass die Leute sagen, dass das Bayerische schön ist. Und ich meine, ich komme ja manchmal ins Ausland, so nach Hessen oder Thüringen oder Brandenburg oder Berlin. Und da merke ich immer, wie die Herzen aufgingen, wenn man Bayerisch redet.
Aber verstehen die dann da um?
Die verstehen mich.
Also ich meine, es ist ja bei mir beim Podcast dasselbe. Also ich habe dann nicht nur die zum Beispiel als Gast, sondern halt auch Leute, die halt mit dem Bayerischen nicht so mächtig sind. Und ich muss dann sagen, also mir persönlich fällt es dann schon extrem schwer, dann weg von dem Bayerischen zu gehen und da versuche so auf Hochdeutsch zu reden. Von dem her finde ich das auch voll authentisch, wenn es dann da auch so in Hessen und Berlin dann schön bayerisch redest.
Ja, es ging ja gar nicht anders, weil meine Lieder sind ja alle bayerisch. Das heißt, die kann ich ja nicht schnell umschreiben. Und das lustigste Erlebnis war, ich war mal in Papenburg, das ist ja ganz oben an der Nordsee, auf der Meierwerft, da haben sie ein schönes Theater drin. Und dann habe ich von einem Lied von mir eine Übersetzung ins Schriftdeutsche gemacht. Und dann habe ich so vorher gefragt, wollt ihr jetzt praktisch, dass ich ein Lied in Schriftdeutsch singe? Also, dass es ihr besser versteht. Oder wollt ihr Hardcore-Bayerisch? Dann haben sie alle Hardcore-Bayerisch gelehrt. Und dann habe ich es auch so richtig auf Bayerisch gesungen.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass du nicht umsonst irgendwie nach Norddeutschland gehst, sondern du bist der Liederschreiberin, Gitarristin und natürlich performst du das Ganze ja noch. Also, du bist so ein Allrounder und machst das dann auch noch in bayerischer Perfektion.
Ja, so ungefähr.
Woher kommt denn eigentlich bei dir diese Leidenschaft? Fangen wir einfach auch mal bei der Gitarre an, weil so wie ich spiele auch Gitarre, so, schon seit 11 Jahren fast mittlerweile. Du bist jetzt ein bisschen älter wie ich, wenn ich das sagen darf. Du wirst ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen länger spielen.
Ja, ich habe also mit 7 Jahren angefangen. Ich bin also im Januar geboren. Das heißt, als ich 6 war, habe ich mir zu Weihnachten eine Gitarre gewünscht und diesen Christkindlbrief gibt es auch noch. Also da habe ich geschrieben, also ich wünsche mir Gitarre zu Weihnachten und wenn ich keine Gitarre kriege, dann brauche ich eigentlich sonst auch nichts. Also da war ich schon ganz schön knallhart. Ich habe eigentlich genau gewusst, was ich will. Meine Vorbilder waren natürlich die Fernsehstars damals, also wenn man das so im Fernsehen gesehen hat, die großen Shows und alles. Und ich wollte also immer Sängerin werden ab dem Zeitpunkt.
Wer war denn da so dein großes Vorbild?
Eigentlich alle irgendwie. Jetzt, also, glaube ich, muss ich schon wieder husten.
Ah, kein Problem.
Kleine Hustpause. Ja, ich habe halt Peter Alexander Shows und wer da alles auftreten ist, von ob Wenke Möhre und Mireille Mathieu oder was weiß ich. Aber es ist mir ja nicht darum gegangen, sondern einfach um Singer. Also ich wollte halt immer eigentlich Sängerin werden.
Ah, das heißt, dann war die Gitarre Mittel zum Zweck.
Ja, genau, weil mit Trompeten war es blöd gewesen, weil da kann man so schlecht singen dazu.
Ja, es war ein Versuch sicherlich wert, also wieso nicht?
Ja, der Armstrong hat es ja auch gemacht. In die Pausen sind auch ein paar nette Lieder dabei rausgekommen. Aber andererseits ist es mit Gitarre natürlich schon toll, weil man kann sie immer selber begleiten. Andere brauchen immer entweder ein Playback oder einen Pianisten dazu oder was weiß ich. Ich bin immer autark, also ich kann immer allein.
Wie hast du es dann so gemacht? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann ganz klassisch erst einmal Gitarrenunterricht gehabt. Das heißt, ich war dann meine Gitarrenlehrerin und habe dann bei der Theresa Huber, die kennst du vielleicht
ja,
sogar.
Die kenne ich, genau.
und bei der habe ich erst einmal halt klassische Gitarre gelernt. Nur auf einer kleinen Dreiviertel-Gitarre und halt, wie man es halt dann so macht, erstmal deine Saiten lernen, so ein paar Griffe machen. Hast du damit auch angefangen oder bist du gleich wirklich Vollgas eingestiegen und hast dann gleich mit deinen Barré-Griffen angefangen mit dem Solo-Spulen?
Nein, ich habe es natürlich auch klassisch lernen müssen erst einmal. Habe auch Unterricht gehabt, irgendwo 2-3 Jahre oder so. Dann bin ich ins Gymnasium gekommen, da hat es Gitarrengruppen gegeben, da war ich dann auch dabei. Da habe ich dann also schon die modernen Sachen praktisch gelernt und mit 15 habe ich dann schon Kindergottesdienste in der Kirche gespielt. Und mit 11 Jahren war ich allerdings im Gymnasium schon mal bei Unter- und Mittelstufe Weihnachtssingen allein mit Gitarre unterwegs. Also vor 500, 600 Leuten. Das war so mein erster großer Auftritt.
Boah, das stelle ich mir für schon krass vor. 500, 600 Leute.
Ja.
Und das mit 11 Jahren. Also
ja.
Das stelle ich mir schon enorm.
Aber ich sage, da hat man ja gesehen, dass ich so Ziele habe. Ja? Also mit 6 habe ich mir eine Gitarre gewünscht und ein paar Jahre später habe ich dann vor einem Haufen Leute gesungen. Allein. Leise rieselt der Schnee, weiß ich heute auch noch, dass
la,
das
la,
war.
La,
genau.
La, la.
Klassiker, aber das musst du erst mal bringen, gell? Allein mit Gitarre. Also die anderen haben alle in Chöre gesungen, aber ich war immer die Solistin irgendwie. Und mit 15, ich bin ja in Kirsion aufgewachsen, hat der Pfarrer gesagt, Edeltraud, am Sonntag ist Kindergottesdienst und du spielst. Und es war am Mittwoch. Also das heißt, ich habe dann noch so ein paar Tage Zeit gehabt, dass ich die Lieder übe und dann ist es losgegangen.
Ja, cool. Und hast du das dann mit einer normalen akustischen Gitarre gehabt oder hast du da dann auch schon so ein kleines Gitarrenrepertoire aufgebaut? Also vielleicht dann sogar schon so eine Western-Gitarre, weil damit kriegt man ein bisschen mehr Sound, sage ich jetzt einmal. Oder?
Nein, ich habe also immer nur akustische Gitarre gespielt, wobei ich jetzt natürlich eine habe mit Tonabnehmer drin, damit es halt schneller geht so und man rennt auch nicht dauernd mit dem Arm am Mikrofon an, weil das ist auch schon passiert, dass ich halt mal so spielen hätte sollen über ein Mikrofon, aber dann renne ich dauernd an dem Mikrofon an, das ist dann echt blöd, weil das schäbert halt dann dauernd. Aber Ich habe auch in Volksmusikgruppen gespielt, schon mit 13, 14. Und von daher war ich es ja gewohnt, dass ich also hauptsächlich mit der akustischen spiele. Und durch das, dass ich viel Zupfer tue, ist es mit den Stahlseiten natürlich auch viel anstrengender.
Weil, irgendwo her.
Ja, ich habe auch eine Zwölfseitige daheim, so ist es nicht, weil ich das gern mag. Ja. Und, aber so zum Gebrauch, also zum aktiven Gebrauch, die meiste Zeit spiele ich mit der akustischen.
Aber ich hoffe, dann passt das Mikrofon auch, was jetzt da vor dir ist, nicht, dass er das da in deinem Handlungsradius da
Vor dem Gesicht bin ich es ja gewöhnt, nur unten. Die Hände brauchen irgendwie mehr Freiheit, weil wenn man mal richtig anzupft oder so Bewegungen halt macht und dann bist du dauernd am Mikrofon dran, wenn du das nicht gewohnt bist. Und sonst stecke ich halt hinten die Gitarre an und fertig.
Ich finde das schon cool und dass dann da so früher schon so dahinter warst. Also so wie ich spiele halt dann immer ganz einsam in meinem Kämmerchen, wenn man so sagen will, und über meiner Technik, und dass das halt dann noch ein bisschen raffinierter machst und da dann noch ein bisschen was besser. Aber du warst ja dann immer schon dann direkt an den Menschen. Das finde
ja,
ich echt cool.
Ja, genau. Also, und in der Kirche ist es halt vor allen Dingen so, da hört man ja auch alles. Also da, wenn irgendein Schnarrer in der Gitarre ist oder was weiß ich, oder du unsauber singst, das hört man ja alles eins zu eins.
Ja, das ist die Kirche.
Da muss man
also
sehr sauber singen und spielen. Und man trainiert vor allen Dingen auch, wenn man verkeilt ist, weil meistens muss man dann auch singen, wenn es ausgemacht ist, dass man das dann auch schafft. Da hat man schon seine Mittelchen. Gemein ist dann, wenn der Pfarrer noch viel Weihrauch umeinander wird, weil dann wird es ganz zäh, aber bis jetzt habe ich es nur immer geschafft.
Ja, du hast ja vorher auch schon verzeiht gehabt, dass das in der Kirchspiel dem einen oder anderen Partner von dir einmal schon zum Verhängnis geworden ist.
Ja, nein, nicht in der Kirche spielen, sondern ich habe mal mit einem Rockmusiker zusammen ein paar Lieder aufgenommen. Und da hat der eben festgestellt, dass er viel sauberer spielen muss, wenn man also nur zwei Gitarren hat, wie wenn so ein Schlagzeug drüber dröhnt und ein Bass und was weiß ich und wesentlich mehr Lautstärken dabei ist. Und wenn man eben allein spielt, muss man ja viel sauberer spielen. Ist ja ganz klar.
Stimmt, und auch singen. Stimmt, du musst ja deiner Stimme dann auch nochmal den nötigen Nachdruck verleihen. Jetzt da so ein bisschen aus Musiker auch die Frage, in welcher Tonlage singst du, dann bist du dann ein Sopran?
Ja.
Weil ich bin, weil ich war ja einmal ganz leidenschaftlicher Kirchenchor-Teilnehmer, sage ich jetzt einfach
mal. Mitglied war es gestern.
Mitglied. Ich habe mich da dran einmal versucht. Und ich bin also eine Mischung aus Bass und Bariton. Mhm. Also so ein Tenor, das
so
war
tief.
Ja, Tenor, das war mir immer zu hoch. Also ich komme zwar schon in die Kopfstimme rein, aber das habe ich halt dann über ganz lange nicht packt, dass du halt dann immer über die Kopfstimme kommst und da, aber ganz tief am Bass komme ich halt auch nicht runter. Mhm. So,
ja, dafür schaffe ich halt so Tina Turner Sachen nicht so.
Ah, okay.
Wenn ich das nachsingen mehr. Ich habe dann früher lieber so Sally Oldfield mitgesungen oder solche Sachen halt.
aber was hast denn du dann eigentlich dann so danach gemacht? Also im Gymnasium hast du jetzt schon erzählt, hast du jetzt da schon deine Auftritte gehabt in derer Musikergruppen und dann warst du auch schon ein bisschen im Volksmusiker-Business
unterwegs?
Ja,
ich war in Volksmusikgruppen dabei und ab 16, also mit 16 bin ich zur Band Zachäus gekommen, das ist die Kirsioner Kirchenband, und da hat es uns weit umeinander getrieben, also von Berchtesgaden bis dann Forst bei Cottbus. Und zwar drei Gott, Tage nach der Grenzöffnung. Das war eine ganz interessante Fahrt, weil einer von der Band hat Kontakte in Osten gehabt und dann hat der mal so Kassetten von uns irgendwie in das Essensbackerl geschmuggelt, das
echt,
einer
ist,
geschickt
hat. Es ist so
haben.
Gegangen, dass du da von Ost zu West, obwohl die Mauer besteht, so einen Kontakt haben kannst.
Die haben da anscheinend einen Kontakt gehabt. Irgendwie waren das Verwandte oder so. Und dann haben die also gesagt, Mensch, sowas machen wir uns auch mal, dass so eine moderne Musik bei einer spielt. Und dann war das ausgemacht. Schon, wir haben, glaube ich, eineinhalb Jahre lang rumgeplant, dass es also irgendwie ein Termin zustande gekommen ist. Und wir haben ja einen Anhänger gehabt für die ganzen Musikinstrumente, weil wir waren teilweise zu neunter. Und also das war schon eine größere Organisation, dass wir alle Zeit haben und dass wir da umfahren. Und dann haben wir schon gesagt, mei, das wird an der Grenze ein Drama werden. Da werden wir alles ausräumen müssen und ja, was weiß ich, gell, weil die haben ja richtig genau aufgepasst. Und haben uns halt da schon einen Kopf gemacht gehabt. Ich war inzwischen also schwanger und mein Bub ist im Februar geboren. Und am 6. Oktober 90 sind wir dann rübergefahren. Also da war mein Bub gerade einmal 8 Monate alt. Ja. Und ja, wie gesagt, das war dann ganz gespenstisch, weil 3 Tage vorher ist ja die Grenze gefallen. Und dann fährst du da so über die Grenze und denkst immer, irgendwo springt gewiss gleich einer hinter dem Häuser raus und schießt uns ab oder was weiß ich. Das war ganz unheimlich. Und drüben war das also ein Wahnsinnserlebnis. Wir sind also so empfangen worden mit Festessen, mit allem. Und dann haben wir da in der Kirche einmal ein Konzert gespielt.
Da bei den Verwandten?
Ja, da in Forst bei Cottbus. Und einmal einen Gottesdienst dann. Also am Samstagabend ein Konzert und am nächsten Tag einen Gottesdienst. Und dann haben die vielleicht geschaut, als wir da mit Schlagzeug und allem dahergekommen sind. Also die haben ganz schöne Augen gemacht. Und also die waren dann total begeistert, weil sowas haben sie überhaupt noch nie erlebt gehabt, was wir da gemacht haben.
Wie seid ihr dann da rübergekommen? Also ich habe da halt immer so die Vorstellungen, dass es halt dann so eine total klapprige Klapperkiste war, so von Auto. Aber wenn du sagst, war es da nein leid?
Ja, also wir haben einen VW-Bus gehabt, weil der...
So ein Bulli oder so einen anderen?
Der Charlie Miller, der ist ja, hat uns am Pfadfinderstamm ja lang geleitet und der hat immer VW-Busse gehabt und wir haben eben noch einen Anhänger für die Instrumente gehabt.
Die stellen wir aber schon sehr abenteuerlich vor.
Das war schon immer, und wenn wir bergauf gefahren sind, dann haben wir immer alle so vor- und zurückwippen müssen, damit da ein Berg raufkommt. Also da haben wir schon lustige Sachen erlebt.
Ja, da kenne ich auch ganz eine nette Story von mir. Und zwar war ich mit meinen Eltern mal, haben wir so einen kleinen Campingbus gehabt, auch so einen VW. Und da sind wir dann mal an Gardasee gefahren. Und dass du zum Gardasee kommst, dann musst du über den Brenner fahren. Genau. Das war dann auch natürlich schon so eine Sache. Du warst natürlich der Campingbus vollgeladen, da war dann so eine kleine Einbauküche drin und kennst das ja selber. Ja. Und dann hat mein Papa erzählt, ja, das war dann immer so, was ich noch total glaube, 4, 5 Jahre oder so, habe ich das natürlich noch nie so mitgekriegt. Von Autofahren natürlich noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber anscheinend war das immer so, du hast halt echt schauen müssen, dass du diesen Brenner aufbekommst, so 3., 4. Gang und dann so warst so schön mit 60. Also ich kann mir das auch ganz spannend vorstellen.
Ja, das war also eine lustige Angelegenheit. Und dann haben wir ausgemacht, dass die Burma alle weiße Hemden anziehen. Und ich weiß noch, ein Hemd ist irgendwo in den Dreck gefallen gewesen, bei irgendeiner Raststätte. Irgendwie haben sie das, der hat das offen, also irgendwo hängen gehabt. Und irgendwann war es halt doch im Dreck gelegen. Also ich meine, das hätte ich ihm vorher schon sagen können, aber er hat es halt nicht geklappt. Also,
dann habt ihr ein ostdeutsches Hemd gekauft.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Aber echt voll cool, dass er dann so spontan oder so kurz nach der Maueröffnung da dann schon in Ostdeutschland war.
Ja, vor allen Dingen, also wie das da ausgeschaut hat, muss ich sagen. Also es war schon der Wahnsinn. Ich meine, jetzt bin ich ja inzwischen öfters einmal rübergekommen, weil mir öfters Auftritte einmal so bei Leipzig und Dresden und in Neubrandenburg oder nach Brandenburg an der Havel waren wir letztes Jahr und Berlin halt und Frankfurt an der Oder waren wir letztes Jahr, genau. Und jetzt hat sich schon vieles also verändert wieder seit der Zeit.
Ja, also ich finde schon, dass ich damals natürlich noch nicht auf der Welt war, weil ich stelle mir das echt enorm spannend vor und dann also dieses Ding, okay, cool, du kannst jetzt einfach einmal wieder nach Ostdeutschland fahren und dann das mal so zum Singen und vor allem, du warst halt eben dann schon älter und hast du das dann auch dementsprechend so mitgekriegt.
Ja, also für mich war es ganz ein furchtbares Erlebnis, weil immer wenn es das zeigen, wie die Mauer gefallen ist und die Leute da drüber geraxelt sind und was weiß ich, und ich war zu dem Zeitpunkt, wo die Mauer ja gefallen ist und das vorher schon so ein bisschen aufgegangen ist und so weiter und die Leute über Ungarn gekommen sind, da war ich schwanger. Und anscheinend ist man da sensibler als normal, beziehungsweise eigentlich bin ich immer irgendwo sensibel. Ich habe nur warnen müssen. Mir sind die Tränen runtergelaufen wie nichts. Also ich habe nur gewarnt, weil ich mir immer gedacht habe, wie furchtbar das sein muss, wenn man nicht einfach da hinfahren kann, wo man hin will, oder seine Verwandtschaft vielleicht besuchen kann, wann man will, sondern einfach von denen abgeschnitten ist. Das soll man so fürchterlich vorstellen können. Und es ist ja so, dass meine Mama ist ja auch vertrieben worden, also im Krieg, die ist 1940 geboren und 44 sind sie also rausgeschmissen worden daheim. Die hat in der Nähe von Karlsbad gewohnt und die sind dann da in der Nähe, wo wir wohnen, in Katzenreit, also Vilshof, genau, sind die da einquartiert worden. Ja. Und das war damals also bestimmt auch nicht einfach. Erstens für die Leute von da, als auch für die Leute, die da einfach irgendwo hingeschickt worden sind. Mein Opa war noch in Gefangenschaft in Russland, der hat gar nicht gewusst, wo die sind. Und der ist dann genau an dem Tag zurückgekommen, das habe ich erst vor kurzem erfahren, als meine Tante Firmung gehabt hat, da waren die in Grafing in der Kirche und er war dann in Vilshof und hat gesagt, ja, wo sind denn die alle? Und haben sie gesagt, ja, die hat halt Firmung, die sind in Grafing. Und er ist über Grafing praktisch ja gekommen, hat aber nicht gewusst, dass die da gerade sind. Ich meine, blöd, wenn man kein Handy gehabt hat, gell? Also, kann man heute sagen, weil, also, das stelle ich mir schon krass vor, du kommst endlich heim nach Jahren irgendwie Gefangenschaft und was weiß ich und Krieg und allem und dann ist deine Familie nicht daheim. Also.
Ich stelle mir das aber auch generell so, als Musiker, also da habe ich neulich mal so eine Doku gesehen, wenn du Musiker in Ostdeutschland warst, und du hast halt einfach immer total improvisieren müssen und dann bist du halt auch ziemlich kontrolliert worden von deinen Texten her, ja. Wie du deine Texte machst und alles. Wie schaut das eigentlich dann so bei dir? Also was sind denn so deine Ziele mit deinen Texten?
Meine Ziele mit meinen Texten, also das sind halt meine Gedanken und manchmal ist da schon auch was dabei, wo man die Leute vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen kann damit, ja, weil zum Beispiel, ich habe ein Lied geschrieben, da habe ich mal in Grafing beim Kneipenfest gespielt, beim Italiener. Und dann habe ich mir gedacht, was jetzt die Leute wohl denken, wenn jetzt eine bayerische Liedermacherin beim Italiener spielt. Aber ich meine, erstens, ich bin halt blond von Haus aus, schon immer gewesen. Und mit Italiener habe ich schon immer gut können, weil es ist halt einfach eine gute Kombination. Da hat man es immer schön bei den Italienern, weil da kriegt man das größte Eis oder was weiß ich, wird immer nett behandelt. Von daher, also hat es bei mir gefühlsmäßig sowieso nicht gefällt. Zweitens mag ich wahnsinnig gern italienisch essen. Und dann habe ich mir mal angehört, was der Toto Cutugno in seinem Lied L'Italiano singt. Und habe mir gedacht, ja genau, so was Ähnliches schreibe ich jetzt auf Bayerisch. Und das heißt dann bei mir also praktisch Una Bavarese Vera.
Also, das heißt jetzt was?
Ich bin eine echte bayerische Frau. Weil Bayerin wollte also nicht sagen.
Una Bavarese Vera.
Bavarese Vera.
Bavarese Vera.
Ja, also echte bayerische Frau. Und halt das ein bisschen aufs Korn genommen. Ja, wenn es jetzt dann Weißwurstburger gibt und lauter so Zeug halt, was soll das? Oder aus dem Gentechniklabor essen. Also was mir immer wahnsinnig wichtig ist, zum Beispiel, ich finde das halt so furchtbar, wenn man so solche Sachen macht, dass man gentechnisch Essen verändert und was weiß ich, denke mir halt immer, das wird alles immer furchtbarer und man soll ja auch nicht so viel verarbeitete Sachen essen, sondern möglichst natürlich, aber davon sind wir also irgendwie immer weiter weg.
Leider und schon, ja.
Dann dieser ganze Ernährungswahn. Na gut, muss man dazu sagen, dass ich mit der Geburt von meinem ersten Kind also praktisch pausenlos auf Diät bin, weil irgendwie hat es da bei mir einen Schalter umgelegt und ich habe immer zugenommen. Ich habe also immer gern gegessen oder halt normal gegessen und seitdem habe ich immer Gewichtsprobleme gehabt und mich mit sämtlichen Ernährungsformen der Welt schon beschäftigt, aber irgendwie glaube ich, ist die einzige Form, sich zu ernähren, dass man nicht zu viel von allem isst, weil alles andere hat keine Zukunft. Aber ich denke mir immer, auch was die Ernährungswissenschaftler oder generell die Gesellschaft uns pausenlos verzeiht. Einmal waren es die Kohlenhydrate, dann ist besser, wenn es nur Eiweißsachen isst und dann ist besser, jetzt muss man neuerdings diese ganzen ausländischen Beeren so, ja, essen und was weiß ich, obwohl unsere einheimischen Leinsamen, Kernl und Beeren genauso geeignet sind, bloß das weiß dann plötzlich keiner mehr, die müssen wir irgendwo her importieren. Und also dieser ganze Wahnsinn einfach, ich meine, mit sowas beschäftigt man sich schon oder jetzt mit diesem ganzen veganen Vegetarier und was weiß ich Thema, der mir schon dann in unsere Programme immer wieder kabarettistisch aufbereiten, solche Sachen, gell.
Cool, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, dass wir uns wieder vom Reden wieder fit machen können. Wir melden uns gleich wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, die Edeltraut und ich sind jetzt auch wieder da, nach unserem Trompetenkonzert, wie du es genannt hast. Wir waren stehen geblieben bei dem bayerischen Lied, wo du aus dem Italienischen abgewandt hast.
Ja.
Und wo du sagst, du bist so eine richtige Bayerin.
Ja, Bayerisch ist für mich sehr wichtig. Also das ist einfach die Sprache, in der ich denke. Und ich finde, da kann man sich auch viel besser ausdrücken, wie wenn man alles im Schriftdeutschen schreiben darf, weil es ist ja so, dass teilweise für einen schriftdeutschen Ausdruck ja 5 verschiedene bayerische Ausdrücke gibt, weil wir da viel feiner differenzieren.
Ja, zum Beispiel, da habe ich so viel das gute Beispiel, also manche sagen ja nicht, manche sagen ja nee da.
Ja.
Oder dann gibt es auch sowas wie voll, voll. Also du machst sehr viel, also voll, voll.
Ja.
Und das finde ich auch sowas. Also je nachdem, wie du das halt betonst und wie du das halt aussprichst, meint das halt was anderes.
Ja, das ist schon klar. Aber wie gesagt, es gibt so bestimmte Ausdrücke, da kann man teilweise gar keinen Schriftdeutschen dafür benennen. Oder für einen Schriftdeutschen haben wir mehrere Varianten, weil wir unterscheiden viel feiner noch. Also das Bayerische ist eigentlich viel vielfältiger, aber das andere ist, der Bayer ist dafür viel sprachfauler als der Preis, heißt es immer. Und es ist auch oft so, dass der Bayer halt mit 2 Wörtern mehr sagt, wie der Preis in 10 Minuten Vortrag oder so.
Das stimmt
so.
Auch wieder. Was hast du denn da so für gute Beispiele? Also gesagt, also schnell mal was, wie man bei uns ja so sagt. Aber was hast du denn da so für ein mega cooles Beispiel für uns?
Ja, der Bayer überlegt halt erst, bevor er was sagt. Und der Preis gibt den ganzen Denkvorgang praktisch schon zum Besten.
Nein, ich meine jetzt, halt so, von den Wörterbedeutungen her, also dass du sagen kannst, okay, gut, damit wir Bayer vielleicht für das eine hochdeutsche Wort oder
Schriftdeutsche. Ja, oder jetzt einer zum Beispiel ein Glache, ein Gläufe oder was weiß ich ist. Also das macht man halt gefühlsmäßig, weil ich meine,
okay,
das kann man teilweise auch nicht genau erklären, wie das gemeint ist.
Jetzt muss für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so ganz, ganz bayerisch affin sind, da nochmal eine kurze Erklärung geben, was bei dir ein Glorfee ist.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt habe ich meine Übersetzungsblattl womöglich nicht dabei, weil ich teile immer bei den Auftritten Übersetzungsblattl aus.
Ach so, schon mal so im Vorhinein.
Ich habe da jetzt einmal eins mit. Ups, jetzt habe ich ja gerade, ja doch, da ist ein Übersetzungsblattl schon her.
Okay, du müsst euch jetzt vorstellen, es ist jetzt so zweimal ein A5 Blatt.
Nein, also auf einer Seite tue ich jetzt immer unsere Termine drauf und so das Wichtige, was man über mich lesen sollte oder wissen sollte.
Ein Grischball.
Was?
Ein Grischball. Ah,
ein Grischball, ja, genau.
Ah, ja, das ist cool. Also da mache ich auf alle Fälle ein Foto davon und lade das dann mit der Episode hoch.
Ja, das kannst du gerne machen.
Dass ihr das auch sehen könnt, so nicht jetzt nur ich und die Edeltraut. Nein, das
die Übersetzungsblattl sind eigentlich nur entstanden, da habe ich in München gespielt, im Künstlerhaus. Und dann hat halt erst der Geiger gespielt, der in Budapest studiert hat. Und die Sängerin war schon in New York und weiß der Teufel wo. Und dann bin ich also zu guter Letzt gekommen und dann habe ich gesagt, ich singe jetzt bayerisch. Und dann haben sie mir alle angeschaut wie ein Auto. Und dann haben wir gedacht, wo bin ich jetzt gekommen? Ach so, in die bayerische Landeshauptstadt. Und dann habe ich eben festgestellt, dass da viele Leute wohnen, die der bayerischen Sprache nicht von Geburt an mächtig sind, so wie ich. Und habe dann für die nächsten Auftritte so Übersetzungsblattl angelegt. weil ich habe ein paar Lieder, wo wirklich ganz viele bayerische Ausdrücke drin vorkommen. Und damit es mir nicht immer so kariert anschauen, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt immer Übersetzungsblätter mit. Und ich glaube, ich habe von denen schon 50.000 oder was kopiert und verteilt, weil die nehmen die Leute so gern mit, auch die Bayern. Und dann höre ich oft, wenn ich so vorbeigehe oder wenn die Garderobe nicht so weit von den Leuten weg ist, wirst die Ausdrücke dann lesen, mei, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, mei, und sie dann wahnsinnig freuen und das einfach immer mit heimnehmen wollen. Und von daher ist das so irgendwie so ein Werbegag von mir.
bist dann du, also liest man das jetzt für euch, also als kurz als Info, ich liest man das jetzt da gerade nebenbei so ein bisschen durch. Ja. Und da, das sind ja ganz viele altbayerische Wörter, also ja. Die sind halt nicht mehr so hernehmen da. Zum Beispiel heutzutage darfst du nicht mehr sagen, gehst mal fürst und du hast den Fletz ausgeputzt. Also das darfst du heutzutage nicht mehr, oder darfst du nicht mehr so hören.
Das kommt drauf an, wo.
Genau.
Also ich habe ja vor 1,5 Jahren einen Mundwerkpreis gekriegt und da hat mich die Süddeutsche und der Merker halt interviewt und bei dem Interview mit der Süddeutschen ist mir dann aufgefallen, dass ich mein Bayerisch sogar variiere und unbewusst oder bewusst, weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Juni spiele ja in Fraunhofer-Hatting da werde ich mich ganz bestimmt überhaupt nicht zusammenreißen müssen, dass ich irgendein Wort schöner sage, als ich sagen muss.
Ja, da werde ich schon jeder verstehen.
Da werde ich hoffentlich jeder verstehen, aber wenn ich dann in München spiele oder halt eher Richtung Norddeutschland, da tue ich dann nicht Stroh und Rot sagen, sondern da spreche ich dann Stroh und Rot. Dann verstehen es die auch noch. Ja. Und was ich halt immer schaue, ich versuche immer halt deutlich zu reden und dass mir die Leute einfach überall verstehen. Und ich glaube, sinngemäß versteht man mich ja recht gut, egal wo. Also in Hessen zum Beispiel mögen sie uns ganz gern, uns Bayern. Da also kannst du ganz viel machen. Und woanders merkst du halt, die müssen sich erst ein bisschen einhören. Wobei, ich habe mir jetzt absichtlich auch manchmal so irgendwas aus Hessen angeschaut, was jetzt da so im Fasching im Fernsehen gekommen ist, weil man denkt haben, naja gut, also das verstehe ich jetzt auch alles. Also ja. Verstehen die mich auch. Für mich ist es ja immer wichtig, dass man mich auch versteht. Und wenn man mich versteht, wo ich denke, dann kann man mich überall verstehen. Und wenn man was jetzt nicht verstanden hat, kann man ja auch nachfragen.
Ja, ich glaube, du bist jetzt auch nicht so ein typischer Pech oder so, wo man dann sagen ja. Kann, okay, gut, du machst das jetzt absichtlich, dass man die ja nicht versteht.
Ja gut, diese alten Ausdrücke, die suche ich mir schon absichtlich raus,
okay, das
damit
heißt,
man einfach mal so wieder das Ohr dafür kriegt.
Das,
ja?
Heißt, du bist jetzt da nicht einmal da, so dass du die alle Wörter jetzt kennst, sondern du musst dann auch schon nachschauen, wie das auf Altbayerisch heißt.
Nein, ich kenne die ganzen Wörter, die da drauf sind, weil ich ja nur solche drauf tue, die in Lieder von mir vorkommen oder ich die auch benutze.
Ach so, das heißt, du nutzt sogar die Wörter.
Du schaust jetzt.
So, ja, genau. Weil,
also ich nutze noch ungefähr 300 Mal so viele Wörter, aber die habe ich halt jetzt gerade einmal rausgesagt.
Also mir kommen jetzt auch total viele Wörter bekannt, was so wieder Zwiderwurzen, also den, ja. das kennen wir halt, oder der Bazi.
Ja.
Also das kennen wir schon, ist, wie wir jetzt vorher auch schon gesagt haben, der Gläufi. Mhm. Also da steht jetzt als Übersetzung da, grober, ungehobelter oder irgendwie so Kerl, ein Rüpel.
Mhm.
Aber eine sehr gute Übersetzung.
Ja, gut. Und ein Lieblingsausdruck von mir ist halt, weil als ich klar war, sind halt gerade die ersten Barbies aufgekommen und ich habe mir über den Gesserhörne Kraxen und ich habe die dann immer Kraxenpuppen genannt, weil ich mir gedacht habe, das ist doch nicht normal. Und dann später habe ich festgestellt, meine Tochter hat die narrisch gern Mengen und Barbie spielen Mengen. Also fürchterlich, wahrscheinlich kommt immer das auf einen zurück, was man selber nicht Mengen hat, das muss dann später noch aufarbeiten. Und jedenfalls hat die mit den Puppen gespielt und das Komische ist, was mir da aufgefallen ist, die haben immer Schriftdeutsch geredet. Mhm. Also das Kind hat praktisch mit 5 Jahren schon gespannt, dass er so eine komische Kraxen nicht richtig bayerisch redet oder so, keine Ahnung. Also ich habe mich da kaputt gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann habe ich mir gesagt, warum reden die eigentlich nicht bayerisch? Nein, das können die nicht. Also da war sie sich ganz sicher.
Ja. Da steht jetzt auch noch so ein ganz cooler Ausdruck drauf, und zwar der Schlachtwirt.
Das der Schachtelwirt.
Ach, das ist mein, Entschuldigung.
Vielleicht sollst du dein Grün aufsetzen.
Ich muss das schon richtig lesen, gell?
Ja.
Du, der Schachtelwirt.
Der Schachtelwirt ist halt einfach das Fastfood-Restaurant, wenn man
okay, auf gut Bohrisch sagt. Ich lege es jetzt mal auf die Seite, nicht, dass ich mich noch mehr da blamiere.
Das kannst du auch von mir aus rausschneiden. Aber
ach, das, ja,
das Lustige ist, dann habe ich das mal in Wasserburg gespielt und dann schauen sie mir alle an und sagen, den gibt es ja nicht mehr. Dann sage ich, wieso, was ist dann das um beim Patria mit dem gelben M da davor? Und dann schauen sie mir, ja, die haben tatsächlich in Wasserburg einen Wirt gehabt, der Schachtelwirt geheißen hat.
Echt jetzt?
Ja, aber den gibt es schon nicht mehr. Und das war auch für mich ganz lustig, weil oft erlebst du so Sachen dann so unbewusst, wenn du in andere Gegenden kommst, dann fallen Leute Sachen auf, die dir vielleicht nicht auffallen oder eben sowas wie mit dem Schachtelwirt. Das war ganz lustig.
Aber wo nimmst du da eigentlich immer der Inspiration her für deine Lieder? Also ich habe früher mal auch so ein bisschen Lieder geschrieben, mittlerweile mal alles nicht mehr, weil man da, keine Ahnung, kommt nicht mehr so drauf. Aber dass es halt dann so wirklich coole Lieder sind, die halt dann auch stimmig sind. Ich stelle mir das halt extrem schwer vor und vor allem, dass du halt da keine versiegende Quelle bist. Also, dass du immer mal wieder dann was rausbringst.
Das ist ganz komisch. Manchmal ist das mit so Themen wie schwanger sein. Also, ja, ich habe das dauernd schon irgendwie im Sinn. Über das Thema möchte ich was machen. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das anfangen soll. Und auf einmal ist es da. Das ist wie wenn es in der Luft rumschwirren darf und auf einmal hole ich es dann runter oder so.
Das heißt, du sitzt dich da gar nicht hin und sagst jetzt, okay, jetzt schreibe ich Lieder über den Schachtelwirt oder so.
Nein, das geht ja nicht. Sondern du musst plötzlich mal die Eingebung haben, wie du das überhaupt aufziehst, das Lied, oder wie du das anfangen kannst. Und das sind dann oft so, auf einmal ist es halt da. Und dann schreibe ich komischerweise in der Zeit plötzlich dann 3-4 Lieder. Und ganz lang schreibe ich mal wieder gar nichts. Also das ist immer unterschiedlich, das kann man auch nicht sagen. Das kommt halt einfach oder es kommt nicht.
Das heißt, das sind dann so inspirierende Phasen, was du so hast.
Keine Ahnung, was das ist. Also eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür, aber die Lieder, die, was weiß ich, die drängen sich dann so auf, die muss ich dann irgendwie niederschreiben.
Wie machst denn du das? Schreibst du erst mal dann den Text oder machst du auch dann gleich nur die Musik dazu?
Also meistens mache ich beides gleichzeitig. Also ich habe Gitarre in der Hand und sitze da mit irgendeinem Zettel zum Schreiben und schreibe beides gleichzeitig, weil ich weiß zu dem Lied, wo ich die Melodie oder die Musik so und so habe. Und dann probiere ich wieder mal mit der Gitarre ein bisschen rum und dann schreibe ich am Text rum und das ist eigentlich so Kombinationsarbeit irgendwie.
Ich stelle mir das aber auch ganz spannend vor, weil du musst halt, oder das ist das Ziel dabei, dass du ja zu jedem Lied so ein bisschen eine individuelle Melodie hast, also dass einfach nicht jedes Lied gleich ist.
Ja.
Hast du dir da, also gibt es bei dir dann auch, dass du mal sagst, hey cool, du spielst jetzt irgendwas, dass du sagst, okay gut, die Melodie ist eigentlich ganz cool, ja, die nehme ich mir mal auf und dann speichert ihm mir das sozusagen, dass ich dir dann für späteres Lied, keine Ahnung, das wurde dann mal wieder in so einer inspirierenden Phase in den Kopf kommt.
Ich habe im Handy so eine Sprachmemo und mittlerweile mache ich es so, dass ich halt das vielleicht, wenn mir mal irgendwas einfällt, da aufsinge oder rede oder sprühe. Und ansonsten eigentlich habe ich das meiste im Kopf. Das, wie gesagt, das ist so, dass ich mir ewig Ding mit dem Thema irgendwie mache ich da was, aber mir fällt da der zündende Gedanke, wie ich es anfange oder wie der Refrain sein soll und auf einmal ist es dann da. Aber ich habe mich schon längere Zeit mit dem Lied praktisch beschäftigt. Und manchmal dauert es wirklich fast 9 Monate oder so, wie ein Baby praktisch. Also das ist wirklich so, und auf einmal speibe ich dann alles auf einmal raus. Also das platzt dann richtig raus. Manchmal brauche ich für das Lied dann auch ganz wenig Zeit, weil das so rausdrängt irgendwie, keine Ahnung.
Ich find sowas echt faszinierend, wenn man sowas kann und wenn man dann sowas auch dementsprechend umsetzen kann. Warte, jetzt machen wir mal nur mal eine ganz kleine Pause. Die Edeltraude, die brauchen wir mal wieder kurz. Wir melden uns gleich wieder. So, jetzt sind wir auch wieder da. Haben wir mal wieder trompetet. Aber wie geht es dann dir eigentlich damit, Edeltraude? Also, kannst du dir dann eigentlich so Lidl dann auf Anhieb merken oder musst du dann die jetzt mal dann schon nochmal vorbereiten und die dann nochmal einspulen in das Lidl? Weil ich meine, an einem Abend spielst du nicht ein Lidl, sondern du spielst da mehrere.
Ungefähr 20.
Ungefähr 20. Und du wirst ja die einmal wieder variieren, du wirst ja nicht 20 Jahre lang dieselben 20 Lieder spielen, wie du sagst, weil du machst ja auch neue Lieder. Wie geht es dir da so dabei?
Also das ist so, bis ich ein Lied überhaupt öffentlich singe, habe ich es meistens daheim schon so an die 100 Mal gesungen oder so. Also ja, es geht auch nicht darum, dass ich mich jetzt da hinstelle mit dem Notenblatt. Das geht vielleicht in der Kirche, aber wenn ich das auf der Bühne singe, soll ich das ja also vortragen und nicht vom Blattl singen.
Stimmt.
Also wenn man das jetzt mal so sagen will. Und je länger und je öfter ich das natürlich gespielt habe, umso besser funktioniert das. Dann baue ich auch noch so kleine Sachen ein, wie dass ich beim Schachtelwirt Lied, das singe ich dann, weil da kommt eine Strophe, die heißt dann, dass man also so weit draußen auf dem Land wohnen kann, wie man will. Überall liegen jetzt schon so Schachteln rum. Gestern bin ich gerade in Jakob Neuharting spazieren gegangen, waren wieder Schachteln rumgelegen.
Ja,
wo sie wohl
so
her waren, aus Wasserburg, Rosenheim oder Egelharting, weiß ich nicht. Aber
die Auswahl waren sie.
Also aus drei Richtungen können es gewesen sein. Waren am Straßenrand drei so Schachteln verstreut gelegen. Und meine Strophe geht halt so, dass die Feldmaus jetzt einmal fetter wird, weil die dann die Reste da rausfrisst. Und dann singt die halt und dann singe ich halt das ganz hoch. Aber das habe ich am Anfang auch nicht gemacht, zum Beispiel. Aber das entsteht dann erst, je länger ich so ein Lied singe. Oder ich rede dann wieder was zwischen rein. Oder da entstehen immer, oder mache so einen Zwischensatz rein. Das so ein Lied arbeitet eigentlich immer. Oder ich schreibe dann, wenn was Aktuelles passiert, auch noch eine Strophe dazu. Und momentan haben wir in unserem 10-Jahres-Programm von den Primatonnen ein Lied drin über die ganzen Gaffer, weil ich habe zum Beispiel ein Lied über den Stau, dass mich das so nervt und dass halt bei der letzten Strophe ist der Rettungshubschrauber unterwegs und so weiter und jetzt müssen ja praktisch und jetzt stehe ich wieder im Stau und auf der anderen Seite stehe ich aus einem Stau, weil ja die ganzen Gaffer jetzt ihre Videos dran müssen und so weiter und da rege ich mich halt fürchterlich dann auf während dem Lied und ja, sowas entsteht dann einfach auch erst aus solchen Situationen oder wenn man im Fernsehen heute die Berichte sieht, dass wieder die Rettungsgassen zugepackt haben und was weiß ich. Und ja, und dann kommt halt oft dann noch was dazu oder noch eine eigene Strophe oder was weiß ich, wenn halt, also wie gesagt, man reagiert immer auf aktuelle Sachen auch.
Okay, das heißt, bei dir ist dann auch immer so ein Wandel drin und du passt es dann auch immer so an das aktuelle Weltgeschehen, sage ich mal, ein bisschen. Oh, das finde ich echt total interessant. Und wie schaut das dann bei dir so aus? Also, was sagst du so sagen, dass so deine Musik ausmacht? Weil jeder Künstler mag ja eben seine Botschaft übermitteln. Und jeder Mensch hat ja so hat er eben seine Botschaft. Und was macht dann so deine Botschaft oder wie ist das, du rüberbringst, aus?
Ja, das kann wahrscheinlich ein Zuschauer vielleicht besser beantworten als ich selber. Also ich bin halt, wie gesagt, immer ich selber. Ich spiele auch mich selber auf der Bühne. Also wie gesagt, ich bin genauso privat wie auf der Bühne irgendwie. Und das, was ich mir denke, das...
Sehr sympathisch.
Das, über das singe ich halt auch. Und manchem passt vielleicht das eine oder andere dann gerade nicht in den Kram, aber mir passt auch nicht alles, was andere sagen und denken. Und von daher eigentlich, also ich bin noch nie mit faulen Tomaten oder was beworfen worden für das, was ich gesungen habe.
Dafür eher so mit Plüschbären und Rosen.
Auch nicht. Auch nicht.
Müsste man mal den Mo dafür engagieren, dass er so voll der krasse Fan ist und dann so mit Rosen so vorne steht.
Oh! Oh, ich glaube, in unserem Metier ist das gar nicht so. Das ist eher so die Schlagerszene, glaube ich. Also bei uns, was kriegt man bei uns geschenkt? Doch, ich habe schon in meinem Gedankenkoffer sind ganz viele nette Andenken eigentlich drin. Ich habe zum Beispiel einmal gespielt bei Glon irgendwo. In Piusheim, da war irgendwie so ein Kunsthandwerkermarkt und da habe ich von so einem, wie sagt man da, die Knöpfe machen, das hat bestimmt eine eigene Bezeichnung, weiß ich aber jetzt gerade nicht, da habe ich so eine Nussschale, so eine besondere geschenkt gekriegt, dann habe ich also irgendein Seidenkissen, habe ich mal irgendwo in Traunstein beim Künstlermarkt gespielt, dann habe ich ein paar so Dot-Painting-Steine Und zwar eine Freundin von mir, die macht diese australische Malkunst mit diesen Punkten da. Tausende Punkte, so ein Riesenstor von, was weiß ich, 15 mal 10 Zentimeter. Und die hat die über und über nur mit so Punkten bemalt. Und die hat mir immer so gefallen, wenn sie die wo ausgestellt hat. Und dann hat sie mir eines Tages mitgebracht und hat mir zum Geburtstag geschenkt. Und da war ich total platt, habe ich gesagt, nein, also den soll ich mir jetzt nicht schenken, das kann sie jetzt nicht machen. Aber sie hat es trotzdem da. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil für mich hat sowas, also alles viel wert. Also es gibt vielleicht Sachen, die viel teurer sind, wenn man es kauft und was weiß ich, aber solche Sachen, die werden von mir also sehr geschätzt und haben auch bei mir immer besondere Plätze. Und wie gesagt, also alles so Kleinigkeiten, die ich geschenkt kriege, die sind meistens im Gedankenkoffer sogar drin. Die fahren also permanent mit mir mit. Einen Elefanten habe ich mal geschenkt gekriegt, so einen kleinen Storelefanten und ein Bergkristall mal zu irgendeiner Premiere. Ja.
Das heißt, du hängst dann da auch schon so ein bisschen an Ankern, sage ich jetzt einmal. Also, weil du hast dann da einfach so ein bisschen was aus Erinnerung und dann so ein bisschen was aus Andenken und so ein bisschen, ah cool, okay, also das kann man jetzt eh so vorstellen, dass du dich da wohlfühlst. Das hast du dann auch immer beim Auftritt dabei, oder?
Ja, und also etliche Sachen habe ich nicht immer dabei, zum Beispiel den schweren Stor. Aber ich habe zum Beispiel einen kleinen Stor von ihr dabei. Den hat es mir als allererstes geschenkt, da ist eine Schlange drauf und der hat bei den Aborigines anscheinend eine besondere Bedeutung, also gerade die Schlange eben, weil die sich ja immer wieder häutet. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig begriffen gehabt, den hat es mir bestimmt 2001 oder so schon geschenkt. Und das war eigentlich gerade so meine Lebenssituation, weil ich habe also eigene Lieder gemacht zwischen 18 und 24, als ich also in dem Alter war, oder 27, und dann habe ich auch Kinder gekriegt, dann habe ich nur noch Kirchenmusik gemacht in der Zeit, weil das war halt meistens Samstagabend oder Sonntag und da hat dann meine Mutter war auf die Kinder aufpassen können oder ich habe es dabei gehabt oder bei den Kindergottesdiensten waren es eh immer dabei. Und dann habe ich 1999 auf der Beerdigung von einem Jazz-Trompeter gespielt, vom Charlie Tabor. Und da waren ein paar Leute, die dann gesagt haben, ja, sie machen da so einen Abend, ob ich da auch was singen will. Und dann habe ich gesagt, ich kann überhaupt nichts mehr von meinen alten Liedern und ich habe eigentlich gar keine Zeit. Und dann hat der eine gesagt, naja, du kannst da ja deine Grabschaufeln und die reinlegen, wenn du aus deinem Leben gar nichts mehr machen willst. Und da bin ich dann schon zum Nachdenken gekommen und man denkt, ja, eigentlich hat er recht, weil Musik war eigentlich immer meine absolute Leidenschaft. Und dann habe ich tatsächlich, weil die im September so einen Abend gemacht haben, in mich geguckt und habe tatsächlich neue Lieder geschrieben und die da auch gesungen. Und so ist es halt eigentlich wieder losgegangen. Das war so meine Geburtsstunde wieder, dass ich wieder eigene Sachen schreibe. Und dann habe ich gemerkt, naja gut, ich habe jetzt natürlich andere Themen. Als ich 18 war zum Beispiel, habe ich ein Lied geschrieben über meine eigene Beerdigung. Das muss man ja sie erst mal geben. Also, weil ich habe halt natürlich immer wahnsinnig viele österreichische Liedermacher gehört, wie Ludwig Hirsch oder Wolfgang Ambros, das Lebe der Zentralfriedhof. Und dann natürlich kommst du auf so Sachen, mein bester Freund, wirklich Schulfreund von der ersten Klasse, ist bei Maxl Rohr leider verunglückt. Und da... Ja, wie gesagt, das war der einzige, mit dem ich jemals mit dem Motorrad mitgefahren bin vorher. Das heißt, der ist aber mit dem Motorrad verunglückt und ich bin auch seitdem nie wieder auf eins aufgestiegen. Das war wirklich das einzige Mal. Und dann ein anderer aus Kirchsehen ist auch verunglückt und natürlich überlegst du dann, wie so deine Beerdigung ausschauen wird oder abläuft. Und so habe ich das geschrieben. Ich habe es allerdings mit einer ganz lustigen Melodie verpackt. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon wieder lustig gemacht über das Ganze. Nur das als 18-Jährige, da war ich wahrscheinlich mein Alter weit voraus, weil da haben sie mich teilweise ganz schön angefeind zwecks dem Lied, was ich schon für Ahnung hätte und was weiß ich. Ja, und ich habe aber mit 18 eine Ahnung davon gehabt, irgendwo. Und Ja, wie gesagt, und dann habe ich halt ein Lied geschrieben, wie das Hausfrauendasein ist und was weiß ich, dass man eigentlich den ganzen Tag was macht und eigentlich doch nichts da hat und so. Und dann natürlich einen Song für alle Molligen habe ich geschrieben. hat auch viele Frauen wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen, wenn ich das gesungen habe. Und so ist halt dann wieder losgegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich entspanne, wenn ich Musik mache, dass mir viel besser geht.
Da kommst du in so einen Flow rein. Also so geht es mir zum Beispiel. Wenn, ja. So ab 10 Minuten, wenn ich da Gitarre spiele, ab dann ist eigentlich nur noch so ein Flow. Also ich kann alles um mich herum dann ausblenden. Also da ist jetzt wurscht, ob jetzt irgendwie mein Handy bimmelt oder ob jetzt da sonst gerade irgendwas ist. Ich spiele dann einfach Gitarre und da fühle ich mich wohl und das macht mir in dem Moment einfach so viel Spaß, dass ich ja nichts anderes denken kann. Und dann ist es dann ganz oft so, dass ich dann sage, cool, okay, ich spiele jetzt Gitarre, weil du hast ja von dem Tag total viel Gedanken, keine Ahnung, in der Arbeit, bei mir in der Ausbildung, im Hotel, du hast jetzt gerade das und das erlebt und dann einfach mal Gitarre spielen. Also ich kann da persönlich enorm gut abschalten.
Ja, und mir ist eben auch so gegangen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, es gibt ja was anderes auch noch als Kinder und Haushalt und das Ganze. Also man kann ja auch mal irgendwie was anderes machen. Und dadurch, dass mein Mo sehr lang und sehr viel arbeitet, war halt ich immer zuständig für die Kinder. Und dann aber habe ich gemerkt, naja gut, denen hat das auch gefallen. Meistens sind meine Kinder die ersten Kritiker gewesen. Wenn ich was Neues geschrieben habe, habe ich mir meine Kinder das als erstes vorgespielt. Und wenn
sind die dann auch so musikalisch wie du?
Ja, mein Bub hat praktisch ja... Der ist also ein Schlagzeuger und hat sich Gitarre selber beigebracht, weil in der Kirchenband war ich ja immer vor dem Schlagzeuger gestanden und von vorn war die Gitarre. Also jetzt hat er das praktisch, also praktisch noch nicht mal auf der Welt war, schon abgekriegt. Und sobald er laufen hat können, war er immer beim Schlagzeuger gesessen. Das war also ganz auffällig. Meine Tochter spielt Klavier.
Ach, Klavier ist auch so ein schönes Instrument. Wir haben da jetzt bei uns, haben wir da... In dem Wandteil da drin haben wir auch, steckt ein E-Piano drin.
Aha. Ja, wir haben auch ein E-Piano.
Also das ist auch schon echt cool. Das habe ich dann als kleines Kind ab und zu mal gespielt. Mhm. Aber die Begeisterung war dann einfach für die Gitarre ein bisschen größer.
Ja, ich habe mich gleich bloß auf eins festgelegt. Dann braucht man nicht umeinander da.
Aber finde ich auch echt gut.
Ich habe da gar nicht mehr Zeit gehabt irgendwie.
Aber es ist dann eigentlich nur so dein Plan, sage ich jetzt einmal, für die Zukunft. Weil du hast das gerade vorher schon so ein bisschen angeschnitten gehabt. Also du hast halt von 18 bis 24, so 27 ungefähr, bis du deine Kinder gekommen sind, hast halt so voll die Powerphase gehabt.
Ja, die eigenen Lieder praktisch.
Genau, und dann warst du in der Kirchenmusik sehr viel aktiv und jetzt bist du so wieder dabei, eigene Lieder zum Schreiben. Aber magst du das in 10 Jahren immer noch machen oder sagst du so, okay, gut, weil wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, du hast ja eigentlich was ganz Normales gelernt, Steuergehilfen.
Nein, Rechtsanwaltgehilfen.
Rechtsanwaltgehilfen, fast. dass du dem dann schon wieder zurückkehrst oder kannst du dir sowas gar nicht mehr vorstellen?
Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich bin ja aus dem Job raus vor 28 Jahren, musst du dir vorstellen. Also mein Bub ist vorgestern 28 geworden und seitdem bin ich aus dem Job schon raus. Also ich habe zwar dann noch ein bisschen, ein paar Stunden oder so mal beim Anwalt noch gearbeitet, aber das ist also nicht mehr meine Welt, weil meine Welt ist jetzt, und ich bin ja eine selbstständige Künstlerin, dass ich mit den Primatonnen unterwegs bin, wobei da in die Programme ja auch meine Lieder singen und plus die Kollegin geschrieben hat. Also praktisch, ich mache die ganze Musik bei uns und dann möchte ich zum Beispiel auch noch was machen für die bayerische Sprache zusätzlich, weil es gibt ja den Förderverein Bayerische Sprache und Dialekte.
Ja, da habe ich ja schon mal den Horst Münzinger ja bei mir im Podcast gehabt. Da haben wir einmal eine voll coole Episode darüber gemacht, die bayerische Sprache und bayerische Kultur und bayerische Gepflogenheiten.
Ja, und den Horst Münzinger habe ich letztes Jahr auch kennengelernt. Und
also liebe Grüße an dieser Stelle an den Horst.
Ja,
Horst.
Genau.
Grüß dich, Servus.
Grüß dich. Ja, es war so, dass wir uns kennengelernt haben bei der Jahreshauptversammlung von unserem Landschaftsverband zwischen Isar und Innhorst. Das ist ein Unterverband vom Förderverein Bayerische Sprache, weil der kann ja gar nicht in ganz Bayern irgendwie aktiv sein. Das war ja der Wahnsinn. Ich meine, das ist für uns schon ein großes Gebiet, weil wir Mühldorf, Ebersberg, Erding und Freising haben. Also ich meine, für mich ist das alles vor der Haustür, weil ich ja weitere Fahrten gewohnt bin. Also 300 oder 400 Kilometer sind mir auch nichts.
Ja, wenn du bis nach Ostdeutschland rüber bist.
Ja, wirklich. gesagt, damals also schon. Stockstadt, es sind genau 401 Kilometer von mir daheim aus. Also von daher ist es für mich kein Problem. Und das Gebiet, wie gesagt, ist auch relativ groß. Und da, wo man halt verschiedene Sachen anbieten, dass man so Infostände macht mit Fragebogen und die Leute halt so abfragt, ob sie diese Wörter alle kennen. Und das machen sie auf der alten Wiesn vom Hauptverband praktisch auch jetzt ja. Und dann sind wir zum Beispiel Kirter Montag waren wir in Ammerang letztes Jahr, da war ich auch dabei und heuer sind wir sicher auch wieder oder in Grafing beim Gewand oder Brauchtumsmarkt und in Assling beim Gewandmarkt sind wir jetzt dann demnächst auch. Und mir macht das halt wahnsinnig Spaß, weil da kommt man mit den Leuten ins Gespräch und hört halt verschiedene auch alte Geschichten, was die erzählen dann. Und also das ist immer ganz interessant. Und ja, wie gesagt, da möchte ich mich noch mehr einbringen. Wir machen jetzt auch dann am 17. März in Tulling so einen Abend. Der heißt Bayerisch ist schön.
Ja. Ist ja.
Ja, und um mehr Leute dafür gewinnen zu können.
Aber ich habe generell so das Gefühl, halt, dass diese Bayerisch-Bewegung immer mehr Kraft kriegt. Also natürlich, ich hab mich natürlich jetzt auch damit befasst, so wie mit dir zum Beispiel oder mit dem Horst. Ich meine, ich stätze dafür, dass das Bayerisch eben gut ist oder so wie ich mache auch in meinem Podcast im Mundart aus Überzeugung. Und ja, da habe ich schon so das Gefühl, dass dieses bayerische Schützen, wieder mehr bayerisch reden, schon immer mehr publik wird und dass das schon immer mehr gemacht wird.
Ja, wir hoffen, dass das auch so ist. Also wie gesagt, und den Horst Münzinger habe ich letztes Jahr kennengelernt und daraufhin hat er gesagt, ja, dass sie in Trudering so einen Bayerisch-Kurs anbieten wollen, ob ich denn sowas mitmachen darf in puncto Musik. Und inzwischen war das auch so. Also ich war dann am 14. Oktober im Truderinger Kulturzentrum gestanden und habe so 36 Leute da sitzen gehabt und habe mit denen gesungen, beziehungsweise habe dann versucht, dass sie selber zum Beispiel ein Gstanzl verfassen. Es sind auch tatsächlich ein paar rausgekommen dabei und die Leute hat das närrisch gefallen. Eine Dame war dabei, die noch nicht lang in Bayern gelebt hat, die aus Berlin war, die hat halt immer wieder nachfragen müssen, wenn so Wörter auftaucht sind, die sie nicht kennt hat. Aber wie gesagt, ich bin ja da gestanden, ich habe ja Rede und Antwort stehen können und das Ganze insgesamt hat recht viel Spaß gemacht und heuer wollen sie das eigentlich wieder anbieten, weil das so einen großen Zuspruch gefunden hat.
Das heißt, du bist dann fast so wie ein Integrationsbeauftragter. Also
nein, ich bin eine Referentin.
Referentin.
Wahnsinn. Ja, wobei ich war mit der Integrationsbeauftragten schon zusammengesessen in München, also mit der Kerstin Schreier. Und die möchte auch zum Beispiel einen Tag der offenen Tür anbieten, wo ich dann eben auch die bayerische Sprache vertreten darf. Also, und sie hat gesagt zum Beispiel, dass gerade Leute, die jetzt in Deutschland geboren sind, aber einen Migrationshintergrund haben, die sehr interessiert sind, dass sie bayerisch lernen.
Stimmt, ja, habe ich auch das Gefühl.
Also das ist ganz interessant, gell? Also, dass die eigenen Leute teilweise ihre Sprache verleugnen und andere, die von woanders herkommen, die Sprache dann schätzen.
Ja, aber ich find das dann ab und zu schon ganz cool, wenn du dann einen Kumpel hast, der halt eben einen Migrationshintergrund hat und der redet dann auch voll gasbohrisch.
Ja.
Also wenn dann einer so vorbeigeht und den halt nicht kennt, der schaut natürlich dann schon so an. Das ist dann irgendwie dann schon lustig, gell?
Ja, klar.
Aber ich finde das natürlich dann voll cool, wenn dann eben dort das Bayerische auch immer mehr im Vordergrund ist.
Ja.
Dann hast du ja echt voll die Pläne für die Zukunft und hast du total viel vor. An dem Punkt hatte ich mich bei dir erstmal ganz gern bedanken, dass du halt bei mir zu Gast warst, dass wir in die Pause ein bisschen trompetet haben und dass wir da halt voll einen coolen Podcast gemacht haben. Mein erster Podcast mit einer Musikerin, also habe ich echt mega genial gefunden. Vielen Dank für deine Zeit, Edeltraut.
Ja, gerne.
Und hoffentlich sehen wir uns dann mal wieder und machen dann wieder einen Podcast. Vielleicht so in ein paar Jahren. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
So zu meinem 70. oder so können wir dann mal schauen, ob ich das alles geschafft habe, was ich alles vorgehabt habe. Aber also ich denke, man wird ja auch nicht alt, wenn man immer irgendwie was vorhat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie in Rente gehe und gar nichts mehr mache dann.
Cool, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich fürs Gespräch, ja, dass du mich eingeladen hast.
Das ist selbstverständlich.